Herzlich willkommen zu unserem WTU-Podcast We Move People, dem Podcast für Körper, Herz und Verstand. Wir sind Alfred Johannes Neudorfer und Rosa Ferrante-Banera und in unserem Podcast beschäftigen wir uns mit den Themen persönliche Weiterentwicklung, Gesundheit, Kampfkunst, Philosophie und Menschsein. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom We Move People Podcast. Hallo AJ.
Hallo Rosa.
Heute haben wir mal wieder ein Zitat mitgebracht, ein sehr kurzes, aber ein sehr bedeutsames aus der Tradition. Also nicht von einer speziellen Person.
Nein.
Es ist nicht einer speziellen Person zuzuordnen, glaube ich.
Das ist halt ein sehr altes Zitat.
Und das heißt, stirb bevor du stirbst. Man geht ja beim Sterben und beim Tod immer von dem physischen Tod aus, ne? Zunächst mal. Was ist mit dem Zitat denn gemeint?
Ich denke, das Zitat hat ganz, ganz viele Bedeutungsebenen. Natürlich, eine davon ist mal, damit wir einen Überblick über unser gesamtes Leben haben, über uns. Das sollte nicht erst im Augenblick des Todes sein, das sollte so bald wie möglich sein. Denn eigentlich wissen wir ja gar nicht, wie lange wir noch haben. Wir haben schon eine statistische Lebenserwartung, aber das sagt ja nichts über den wirklichen Todeszeitpunkt aus, weil der kann im nächsten Atemzug sein. Das weiß keiner von uns.
Nochmal eine Zwischenfrage. Das heißt, was du eben gesagt hast, am Ende des Todes sieht man nochmal sein ganzes Leben vor sich.
Das weiß man auch aus Nahtoderfahrungen und ich denke, es ist auch, wenn man einen ganz schlimmen Unfall hat, passiert etwas, kann etwas Ähnliches passieren. Man sieht so einen Überblick oder sein Leben und zwar in einer Sichtweise, wie man sie nicht so, wie es war, weil was wir erinnern, ist ja das große Problem. Das ist eine subjektive Erinnerung aufgrund unseres emotionalen Zustandes. Das ist nicht das, was wirklich passiert ist, sondern die objektive Sicht, um die geht es. Und aus dem Grund ist es so wichtig, dass wir diese objektive Sicht haben, während wir leben. Ja, wie können wir diese objektive Sicht erzeugen? Kann man dann sagen, ja, die kann man erzeugen, indem man sehr stark reflektiert, indem man alles, was man erlebt hat, wieder durchdenkt, wieder hineingeht und es versucht, objektiver zu sehen. Dazu gibt es viele mögliche Übungen, gibt es in jeder Tradition irgendetwas, was in dieser Richtung geht, weil das ist unbedingt notwendig. Sonst leben wir ja in der Erinnerung eines Scheinlebens, das so nicht passiert ist, sondern wie wir es emotional empfunden haben. Und das sind ja zwei grundverschiedene Sachen.
Also im Augenblick des Todes sieht man wahrscheinlich die, also Wirklichkeit.
Das objektive Geschehen unseres Lebens.
Und dann kann das ja eventuell einen richtigen Schock verursachen.
Das kann einen richtigen Schock verursachen.
Wenn das mit dem, wie man es zu Lebzeiten empfunden hat und sich vielleicht in manchen Situationen als Opfer gesehen hat oder na, wie auch immer, dann könnte das, wenn das zu weit auseinanderklafft, könnte das einen richtigen Schock
verursachen. Könnte ein richtiger Schock sein. Okay, wenn man ein spiritueller Mensch ist und denkt, da könnte etwas sein, was über das Leben hinausgeht, für das könnte es ein richtiger Schock sein, ja. Da gibt es ja diese alten Bücher wie das tibetanische Totenbuch oder das ägyptische Totenbuch und da kann man ja in Ansätze auch sowas lesen, was alte Kulturen da an Erfahrungen angesammelt haben. Mhm. Aus dem Grund, diese Objektivierung ist ganz, ganz notwendig. Ich nenne es Rekapitulation, dass man jeden Tag seinen Tag rekapituliert, dass man am Jahresende das Jahr rekapituliert und nicht nur das jetzige Geschehen, auch das Geschehen, soweit man sich erinnert, von der Geburt weg. Man kann es erinnern, das ist alles in uns mehr oder weniger, ist vielleicht nicht ganz, es ist die Ausdrucksweise der Zeit, die ein gutes Bild ist. Als wären wir eine Festplatte, ein Speicher, in dem das wirklich gesehen eingespeichert ist. Nicht nur das, was wir abgeschöpft haben mit unserem subjektiven Verständnis und unserem emotionalen Verständnis, sondern alles. Und wir können die objektive Sicht auf unser Leben erlangen. Das ist ganz eine andere Geschichte. Da sehen wir unsere Ticks, da sehen wir unsere Fehler, da sehen wir unsere Unterlassungen, da sehen wir, was daraus entstanden ist, da sehen wir, warum immer in die gleichen Schwierigkeiten eingeraten, dass wir das meiste selber erzeugen. Da sehen wir, wie giftig wir oft für die Welt sind und dann geben wir der Welt die Schuld. Das ist ganz wichtig, das ist mal sowas wie ein kleiner Tod. Das nächste ist, wie ich vorher schon gesagt habe, ist, wir wissen ja nie, wann unser letzter Atemzug sein wird. Das weiß keiner von uns. Aus dem Grund sollte man mit dem Leben ganz anders umgehen. Wenn ich ein Mensch bin, die einzige Tatsache, die hundertprozentig für mein Leben feststeht, ist, es wird einen Moment des Todes geben. Ob ich jetzt 120 Jahre alt werde oder morgen sterbe. Wo der ist, weiß ich nicht. Also muss ich mit dem jetzigen Augenblick umgehen, als wäre es mein letzter. Ich muss also im Bewusstsein des Todes leben. Das heißt nicht, dass ich jetzt dann, oh, jetzt sitze ich da, ich werde bald sterben. Nein, das ist nicht gemein, weil erst wenn dir das bewusst ist, wie unersetzlich jeder Augenblick ist und wie unwiederbringlich, dann beginnst du diesem Augenblick die richtige Wertigkeit zu geben. Dann kann es keinen langweiligen Augenblick mehr geben. Dann kann es nichts geben, was minderwertig ist, weil es ist immer der jetzige Augenblick, den du hast. Weil du weißt nie, ob du den nächsten noch hast. Also du musst im Bewusstsein dieses Todes leben, der hundertprozentig da ist, sonst gehst du mit dem jetzigen Augenblick nicht richtig um. Sonst denkst du, na ja, kann ich ja irgendwann, na, aber dann bist du in einer Scheinwelt drinnen, die von einer besseren Welt träumt, aber du hast immer nur diesen jetzigen Augenblick. Mehr hast du nicht. Und das muss dir klar werden. Und was steht dem Ganzen im Weg? Das ist dann wieder sowas. Stirb, bevor du stirbst. Was muss sterben, wenn du noch lebst?
Ego.
Das Ego.
Mhm.
Das Ego steht dir im Weg. Das Ego hält sich für unsterblich. Das Ego ist ein Hilfskonstrukt, um mit der Abschöpfung, die wir machen, um diese Welt wahrzunehmen, umzugehen. Und dieses Ego, das steht dir eigentlich im Weg, weil solange das Ego da ist, hast du nicht das, was man als das wirkliche Ich bezeichnet. Das ist nicht das Ego, das ist ganz was anderes. Und solange das Ego nicht geht, kann das wirkliche Ich nicht erscheinen. Und dieses wirkliche Ich, das ist eine andere Geschichte, weil das hat mit dir zu tun, das hat mit deiner Bestimmung zu tun, wenn man so sagen will, das hat mit all dem zu tun, das hat nicht mit der Welt zu tun. Obwohl es auch in der Welt ist, weil es mit der Welt handeln wird. Und dieses Ego muss sterben. Aber wir in der Regel ja alles tun, um dieses Ego aufzublähen, um es wichtig zu machen. Wir identifizieren dieses Ego mit allem Möglichen, um die Wichtigkeit zu verstärken. Mhm. Das Ego identifiziert sich mit lauter vergänglichen Dingen und Ereignissen und macht sich daraus großartig. In dem Sinn, dass wir Giganten sind oder in dem Sinn, dass wir aus uns arme Opfer machen, das ist wieder Wichtigkeit. Das ist nur die negative Art der Wichtigkeit. Und das andere ist die positiv, nicht positiv im Sinn von positiv, sondern diese Art von Wichtigkeit. Aber das Ego macht sich immer in irgendeiner Form wichtig. Ob es sich klein macht und sich zum Opfer macht, oder ob es sich groß macht und zum Giganten macht. Es macht sich wichtig. Und es steht der wirklichen Erkenntnis, diesem Leben gegenüber, diesem Wunder, in dem wir drinnen stecken, das können wir mit dem aufgeblasenen Ego nicht wahrnehmen.
Also auch wenn jemand jetzt bescheiden ist, sagt, ich habe wenig, ich brauche wenig, dann macht das Ego sich auch wichtig.
Macht sich wichtig, ja genau. Bescheiden bist du ja nicht, indem du auf Dinge verzichtest, die du eh nicht bereit bist zu arbeiten. Bescheiden bist du nicht, indem du dort erzählst, wie bescheiden du bist, sondern wenn du sagst bescheiden, das wäre, wenn das Ego sich nicht so großartig aufführt, dass du all das hast, was du für die Entwicklung deiner Potenziale brauchst. Denn etwas nicht zu tun, was für die Entwicklung deiner Potenziale, was dir die Natur oder Gott, wie du es nennst, mitgegeben hat, das ist nicht Bescheidenheit, das nennt man Unterlassung. Weil du hast die Pflicht, all das, was du dabei hast, hier einzubringen, für dich und für die ganzen Menschen, die dich umgeben. Und bist du so viel in der Lage, dann mache viel für die Menschen, die das nicht können. Verstehst du, wie ich meine? Das ist nicht Bescheidenheit.
Das ist Faulheit.
Das ist Unterlassung.
Mhm.
Und die meisten Folgen, die wir haben in unserem Leben, haben wir durch die Unterlassungen. In unserem Charakter, in unserem Umfeld, in unseren Problemen. Und durch unser Handeln, aber vielmehr durch Unterlassung. Und aus dem Grund muss das Ego in einer Weise sterben. Es muss auf das beschränkt werden, was es wirklich sein muss und nicht mehr. Mhm. Das wehrt sich aber mit Händen und Füßen.
Ja, und das Schlimmste ist ja in dem Moment, wo man sich denn einredet oder glaubt, okay, ich arbeite jetzt daran, das Ego loszuwerden und so weiter. Also ich meine, da ist ja jeder meilenweit von entfernt.
Dann
also,
arbeitet das Ego, eben, um sich selber loszuwerden. Nein,
genau.
Das existiert nicht.
Also das denn wieder festzustellen oder irgendwie da direkt dran zu arbeiten, ist ja wiederum schwierig. Du sagst ja auch immer, es gibt keinen direkten Weg, sondern den indirekten Weg. Und das Kernthema ist ja immer wieder Konditionierung, Aufmerksamkeit, Identifizierung.
Richtig, genau, abzubauen. Und um Freiheit zu lernen. Und Freiheit ist eben, was wir auch schon sehr oft gesagt haben, nicht nach Lust und Laune handeln, sondern Freiheit hat mit Verantwortung zu tun. Und das Paradoxe ist, Freiheit kennt keine Wahl. Denn es gibt etwas Notwendiges, was zu tun ist, was man nicht unterlassen darf, was man jetzt tun muss, oder es gibt auch Dinge, die man nicht tun soll, und das hat nichts mit Freiheit zu tun. Das hat mit Verantwortung zu tun und Einsicht und Verständnis. Und dann lebst du in der wirklichen Freiheit. In Asien nennt man das als Tao. Wenn man das Tao spürt, dann gibt es keine Wahl mehr. Oder im christlichen Sinn nennt man das den Heiligen Geist. Hast du Verständnis und Einsicht in das, was immer das sein mag, in diese Absicht dieses Universums oder dieses Kosmos, dann lebst du in der Freiheit. Aber diese Freiheit kennt keine Wahl. Damit du in dieser Freiheit leben kannst, darf es kein Ego geben. Das Ego kann nicht in dieser Freiheit leben. Das Ego lebt im Konstrukt aus Aufmerksamkeitsspielen und Konditionierungen. Sonst hätte es ja gar keine Existenzbasis. Das Ego hat keine Existenzbasis in der Freiheit. Es hat die Existenzbasis in einer Übereinkunft, die man Konditionierung nennt.
Also das Ego muss sterben. Und dann wird man neugeboren, oder wie?
Das könnte nicht neugeboren, man könnte das Neugeburten im alten Sinn, es ist eine Transformation mehr oder weniger, weil dann taucht eigentlich das auf, was man das wirkliche Ich nennt. Da gibt's ja diese schöne, dieses, was wir auch öfter verwenden, diese Kutschengeschichte mit der Kutsche, dem Pferd, dem Kutscher und das wirkliche Ego, das wirkliche Ich, nicht das Ego, wäre der Fahrgast. Die Kutsche ist natürlich der physische Körper. Die Pferde sind die Emotionen. Der Kutscher ist das mentale Denken. Dann gibt's die Verbindungsstücke, die ja, das muss ja untereinander vernetzt sein. Das sind die Zügel des Kutschers zum Pferd. Das ist die Deichsel der Pferde zur Kutsche. Und das ist natürlich der Kutscherbock, wo er drauf sitzt, von Kutscher zur Kutsche. Und wenn all das ausgewogen funktioniert, gut vernetzt ist, aufeinander abgestimmt ist und alles voll entwickelt ist, der Kutscher versteht sein Handwerk, er kann die Pferde führen, die Pferde sind richtige Pferde und ziehen die Kutsche, und die Kutsche ist aus hoher Qualität und hält all dem Stand, dann ist das Fahrzeug bereit für den Fahrgast. Und das ist das wirkliche Ich. Und das hat ein Ziel. Und es braucht alle drei, um zu diesem Ziel transportiert zu werden. Das Ego ist nicht ein Fahrgast. Das Ego ist ein Hilfskonstrukt, solange der Fahrgast noch nicht da ist. Nämlich für die Zeit, wo die Abstimmung der anderen drei Bereiche passiert. Und aus dem Grund darf es nur minimal sein. Sobald der Fahrgast erscheint, ist es nicht mehr notwendig. Es wird dem Ganzen im Weg stehen.
Ich schwanke die ganze Zeit, wie ich das einordnen kann. Klar, der Verstand versucht immer alles Mögliche zu verstehen, ist eigentlich auch wieder nicht so wichtig, aber wir reden ja jetzt hier normal. Sicherlich empfindet das ganze Wesen das wieder auf einer anderen Ebene, aber ist es jetzt so, dass eigentlich der normale Zustand eines Menschen wäre, dass der jetzt mal ein normaler entwickelter Mensch ist, dass der halt seine Emotionen und sein Denken und alles in eine Richtung läuft. Also wäre das eigentlich der Normalzustand eines normalen Menschen, und mit ein bisschen Arbeit kann man da auch hinkommen? Oder ist das halt ein Ziel, was so weit weg ist, was nur wenige Menschen wie Jesus oder so erreicht haben? Also, dass es halt kaum erreichbar ist. Weißt du, was ich meine? Also manchmal denke ich, naja, gut, dann müssen die Zentren halt ein bisschen ausgeglichen sein und miteinander vernetzt sein und gut arbeiten. Dann hat man mal den normalen Menschen eigentlich, normalen Zustand eines funktionsfähigen Menschen. Wie du sagst, dann erscheint der Fahrgast, und dann ist die Kutsche fahrbereit sozusagen.
Ja, Geschichte beschreibt immer das Grundmuster. Auf der einen Seite könnte es sehr einfach sein, auf der anderen Seite ist es sehr kompliziert, weil wir Menschen sehr kompliziert geworden sind. An sich sind diese alten Bezeichnungen, dass man als Kind geboren wird, dann ist man ein Jugendlicher und dann wird man zum Erwachsenen. Und Erwachsenen im alten Sinn, das heißt nicht, dass es irgendwann mal so war, dass alle Menschen es so war, nein, aber es gibt gute Zeitfenster, es gibt Zeitfenster, wo in irgendein Extrem hineingegangen wird, kann auch einen Grund haben, aber darüber reden wir heute nicht. Dass ein erwachsener Mensch im alten Sinn jemand war, der so ausharmonisiert war, dass seine Zentren so weit entwickelt waren, dass er eigenverantwortlich war. Dann war ein wirkliches Ich da, weil nichts anderes als ein wirkliches Ich kann eigenverantwortlich sein. Wie will ein Ego eigenverantwortlich sein? Ein konditioniertes Konstrukt. Eine Reizreaktionsmaschine.
Mir ist ja wie gut, ich sag mal, diese 5 Minuten.
Ja, genau. Ne? Wie sollte das selbstverantwortlich
sein? Der Mensch ist zersplittert und kann keine wirkliche Entscheidung treffen und springt von A nach B.
Wir sitzen hier in Lübeck. Hier gibt's gutes altes Beispiel. Bei den alten Hanse-Kaufleuten war ein Handdruck ein Vertrag. Könnte man sagen, ja, kann ich ja abstreiten. Hätten sie nicht abgestritten. Sie wären erledigt gewesen. Weshalb haben wir schriftliche Verträge erfinden müssen? Die ausgeklügelt sind bis zum geht nicht mehr, weil der Mensch etwas sagt und 5 Minuten später hält er sich nicht mehr dran. Ist das ein eigenverantwortliches Wesen? Sag mal, das ist doch clever. Na, das ist nicht clever. Du kannst dich nicht darauf verlassen, dass das gilt, was er sagt. Er übernimmt also nicht die Verantwortung für seine Entscheidungen. Das ist kein eigenverantwortliches Wesen. Das hat mit dem Ego zu tun. Das Ego versucht sich immer rauszufinden. Es macht immer so, ja, wenn es vom Vorteil ist, mache ich das und dann, wenn es besser ist, mache ich was anderes. Kannst ja machen, aber du machst dich schief und du verhinderst und machst nicht nur, du machst alles in dir schief und du machst die Welt um dich herum schief und du verhinderst, dass in dir das wirkliche Ich entstehen wird. Und dadurch wird dein Leben irgendwann verzerrt werden, weil du wirst verzerrte Ziele in deinem Leben haben. Dieses Ego hat unglaubliche Angst vor allem, was passieren könnte. Und die fürchterlichste Angst vor dem Tod des Egos. Ja, ganz klar. Weil das Ego kann sich nicht transformieren. Das wirkliche Ich kann sich transformieren, ja. Das ist ein Transformationsprozess. Das ist kein endgültiger Zustand. Das ist der Bereich in uns, der auf der Reise durch das ist, was wir Leben nennen oder was wir Kosmos nehmen, was auf einer ewigen Reise ist, vielleicht. Aber nicht das Ego. Das Ego ist ein Hilfskonstrukt für einen Notfall, in dem wir eigentlich jetzt drinnen stecken, so. Mhm. Mit dem wir uns total identifizieren und was wir nicht mehr loslassen wollen. Mhm. Aber stirb, bevor du stirbst. Sonst kannst du nicht auf die Reise gehen, zu der wir Menschen geschaffen wurden. Und das Leben gehört auch zu dieser Reise.
Aber es ist ja ein ganz seltenes Ereignis, dass ein Mensch irgendwie mal zumindest in den Zustand kommt, dass der sein Ego abgearbeitet hat oder
vielleicht abgelegt hat. Es gibt sicher einige davon, aber die sind nicht marktschreierisch. Das ist ja nicht etwas, was in die Öffentlichkeit gerät und der dann auf der Bühne herumtanzt. Der geht seinen Weg, er lebt sein Leben. Er macht das, was notwendig ist. Er unterlässt nichts. Ja, es gibt keine Vollkommenheit, sondern auch da, jeder ist ein Prozess, aber der rennt ja nicht herum und sagt, nein, vielleicht ist es ihm gar nicht bewusst, weil es ihm natürlich passiert, weil er in so günstigen Umständen, im so günstigen Umfeld ist, wo man gar nicht drüber reden muss, sondern es einfach passiert. Mhm. Und dann gibt's vielleicht Menschen, die im richtigen Umfeld es bewusst erzeugen. Aber natürlich sind das im Verhältnis zu allen wenig.
Also jeden Tag den Tag reflektieren, rekapitulieren, einmal im Jahr, das ganze Jahr, am besten irgendwie eine Routine aufbauen, dass man auch wichtige Punkte im Leben rekapituliert.
Verantwortung übernehmen, zu den eigenen Entscheidungen stehen, Opferrollen verlassen. Sich damit beschäftigen, dass man gesundes Gleiche mit Aufmerksamkeit, das heißt Freundschaften, Beziehungen, Familie, dort, wo man Aufmerksamkeit kriegen sollte, ohne einen Deal machen zu müssen. Dass man lernt, Konditionierungen abzubauen, das heißt, dass wir überall aufgrund vom Reiz, ob der emotional, mental oder körperlich, reizmäßig reagieren. Eine reizmäßige Reaktion ist eine ausgelöste Reaktion, ist eine Fremdsteuerung, bewusst oder unbewusst. Solange du da drinnen bist, bist du nicht bewusst. Und wenn du nicht bewusst bist, dann weißt du ja gar nicht, was wirklich passiert. Dann bist du ja im Traum, im Täuschungszustand. Und das muss sterben, dieser Zustand muss sterben, sonst kannst du nicht in einem bewussten Zustand sein.
Ja, alle Kulturen drücken es ein bisschen anders aus.
Ja, aber alle unterschreiben das Gleiche. Ja. Wenn Menschen existieren und Menschen sich mit dem Leben beschäftigen, umschreiben sie das Gleiche. Sie verwenden natürlich andere Bilder, aber die Muster dahinter sind dieselben. Weil die Problemlösung die gleiche ist. Wir sind dieses Leben hineingeworfen mit seinen Herausforderungen, mit seinen Schwierigkeiten in dieser Zeit auf der Erde. Und damit, das ist unsere Problemstellung. Das ist unsere Vorgabe, an der wir uns hinausarbeiten können. Denn jeder Situation, im Kleinen wie im Großen, so oben wie unten, wohnt die Lösung inne.
Ja, super. Das aus so wenigen Sätzen, so wenigen Wörtern, also einem kurzen Satz, so viel bei dir rauskommt. Ich hatte hier noch zwei andere Zitate.
Die beschwammen uns auch.
Ja, weil ich dachte, naja, okay, das ist so ein kurzer Satz, dann machen wir heute drei Zitate, aber ja, hat jetzt doch für eine ganze Folge gereicht.
Bleibt da eigentlich.
Ja. Okay, dann danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, tschüss.